Challenger steigt hier klar in den blauen Himmel auf.
Number 9.
Aus Russland kommt niemand mehr zurück.
Willkommen zu dieser Sendung.
Achtung, jetzt kommt was zum Merken.
Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova.
100 Jahre Radio.
Wie viele Menschen haben eigentlich vor 100 Jahren Radio gehört? Irgendwie indirekt kamen die auf, ne? Ich hatte das vorbereitet im Radioquiz, damals im Oktober 1929 aus dem Voxhaus. Ich frage mal in diese Runde, die, das sei schon leicht verraten, sich wieder erweitert hat. Weiß jemand, wie viele Radiogeräte offiziell zugelassen waren damals?
Oktober? Paar hundert oder so?
Ich schlucke hörbar. Also hier sieht man jetzt, dass wir die Fragen wirklich nicht abgesprochen haben.
Genau. Nee. Unter 100.
Also, unter 100?
Also 35.
Ich verrate Ihnen mal, diese Stimme gehört Klaus Kleber. und ich löse 250.
Oh, wow. War ja gar nicht so schlecht. Ja, immerhin. Vielleicht hören jetzt ein paar mehr zu, weiß man nicht. Vielleicht wird auch der Name Klaus Kleber ziehen und wir werden in der Nachbetrachtung sehen, dass jetzt die Hörerzahlen nach oben schnellen.
Ja, wenn es so einfach wäre.
Ja, das wäre schön. Hätten wir das Konzept gefunden. Ja. Klaus Kleber kennt man nämlich nicht nur aus dem Fernsehen, sondern tatsächlich auch als Radiomann. Und ich weiß, Sie sind einfach gerade mal locker mit dem Fahrrad hierhin geradet. Kennen zumindest den Weg noch aus dem FF, ne?
Ja, den Weg kenne ich ganz gut. Ich habe hier, dieser schicke Flur, den ihr hier habt, den habe ich noch nie gesehen. Den gab es zu meiner Zeit nicht. Das 89 im Februar, als ich hier anfing,
Als Chefredakteur.
Frisch aus Amerika eingeflogen. Da war die große Nachricht des Tages, dass ein gewisser Herr Momper, der am Sonntag die Wahl gewonnen hatte, dass der am Montag sein Hexenkabinett vorgestellt hat, wie der SPD-interner Talk. Ja.
Okay. Herr Kühnert, könnten Sie noch mal kurz reinkommen?
Der Mann mit dem roten Schal.
Ja, der Mann mit dem roten Schal, die Älteren erinnern sich. Und er hatte eben sehr viele Frauen in dem Kabinett. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele, im Senat natürlich. Das war jedenfalls die große News und man meinte, der Wechsel zu diesem SPD-Mann von Diebken vorher zu Momper, das wäre die News des Jahres, wohlgemerkt 89. Da ist dann noch das eine oder andere passiert.
True.
Das führen wir nicht weiter aus, aber wir haben auch heute tatsächlich schon drüber gesprochen. Ist ja auch ein wichtiger Teil der deutsch-deutschen Radiogeschichte auf jeden Fall. Aber ich bleibe hängen bei mal kurz aus den USA eingeflogen, weil das ist ja tatsächlich so, ne? Da sind sie auch kurz darauf ja wieder hingeflogen und waren eigentlich.
Zwischendurch bin ich hier rausgeflogen.
Wie haben Sie das denn geschafft eigentlich? Oder wollen Sie darüber nicht reden?
Ach doch, also es ist ja alles verjährt. Das hängt mit einem Urlaubserlebnis von mir zusammen, das einer meiner ganz großen Radiomomente, den konnte ich hören im Radio, das ich da gerade eingeschaltet hatte. Das klang so ungefähr. Oder so.
Aha.
Und dann kam eine Stimme, eine britische Radiostimme, so eine klassische. Berlin is rejoicing. Ich war unten in der Pantry von einem Segelboot in der Karibik. Es war der 9. November 1989. Ich war Chefredakteur des RIAS und nicht gerade im Brennpunkt des Geschehens, sondern falscher Ort zur entscheidenden Zeit. Ja. Ich hatte am 4. November war diese Riesendemo auf dem Alexanderplatz. Wir haben damals geglaubt, es sei sowas wie jeder 16. Bürger der DDR war auf diesem Platz. Die SED hat sich zum Anführer der Revolution gegen die SED gemacht. Da habe ich gedacht, 10 Tage hält der Laden noch und ich fahre jetzt zu meinen Freunden da wie verabredet. So, es hat mich 2 Tage gedauert, bis ich von dem Boot auf einer kleinen Insel mit einem kleinen Flugzeug über Paris dann nach Berlin kam. Und dann habe ich mich nicht in den Sender getraut erstmal. Ich bin dann einfach durch die Stadt gelaufen, noch völlig benommen vom Jetlag und habe dieses Gefühl erstmal aufgesaugt. Und dann habe ich abends einen Kommentar gemacht. Ich war ja der Chefredakteur, dann konnte ich mich selber zum Kommentieren. und habe dann gesagt, Berlin wird feiern wollen, aber was es wird, ist eine Herausforderung. Jetzt mit dieser historischen Wende. Mhm. Und die Leute werden sehr schnell merken, was das alles bedeutet, wie viel Umbruch. So ungefähr erinnere ich den Tenor des Kommentars. Und der war ziemlich einzig, weil alle anderen natürlich von dem Rausch, den hatte ich so nicht. Ich hatte eher dieses Krisenempfinden von Menschenskinder, warum warst du nicht da? Und meines Bleibens war danach, das hatte aber jetzt nicht unmittelbar damit zu tun, sondern mit Verwerfungen hier zu tun. Dann kam der Norddeutsche Rundfunk und sagten, wir hätten eine Korrespondentenstelle in Washington, aber da kommen Sie ja nur gerade her. Da sage ich, ja, ich war aber nur 2 Jahre dort, ich bin mit Amerika noch nicht fertig. Und dann begann eine Zeit, das waren dann nochmal über 12 Jahre in Washington.
Ja, Wahnsinn, habe ich nochmal nachgeguckt. Also tatsächlich, Sie waren in allen Bundesstaaten, haben aus allen Bundesstaaten mal berichtet.
Ja.
Wir haben, glaube ich, jeden Fitzel und fast jeden Präsidenten vom Mikro gehabt und sich angeschaut. Das prägt schon, ne?
Ja, da musste man das Radio verlassen. Ne? Also um einen Präsidenten zu interviewen, muss man dann schon Fernsehen sein.
und das jetzt, ist nicht jetzt erst mal eine gute Motivation vom Radio zum Fernsehen zu wechseln.
Ja, genau. Ich will diese Präsidenten sprechen, bis dann Trump kam, der erste, auf den ich nicht neugierig war.
Und da waren Sie aber mittendrin in einem historischen Moment, ne? 9-11. Das haben wir uns auch hier nochmal zurechtgelegt. Also da waren Sie einfach mitten im Geschehen und schon auch wenige Minuten, ich glaube es waren 20 Minuten, nachdem da das erste Flugzeug in eins der Türme geflogen ist, waren Sie dann live in der Tagesschau und da haben wir uns nochmal einen O-Ton-Schnipsel auch rausgeholt. Sie waren zugeschaltet per Telefon.
Herr Kleber, Sie können das beobachten in der Live-Übertragung. Was hat sich inzwischen getan? Was ist da los am World Trade Center?
Es gab, seit wir das letzte Mal vor 2-3 Minuten miteinander sprachen, eine weitere Explosion weiter unten in dem Gebäude. Offensichtlich breitet sich das Feuer von der Spitze nach unten aus und immer wieder neue Explosionen passieren. Riesige Flammen und Qualmwolken dringen aus dem Gebäude heraus. Es ist nicht mehr zu vergleichen mit dem Anschlag auf das World Trade Center vor 8 Jahren. Dieses hier, was da im Moment vor unseren Augen sich abspielt, ist eine noch größere Katastrophe.
Was macht das mit Ihnen, das jetzt nochmal so zu hören?
Ich höre das tatsächlich zum ersten Mal wieder.
Wow.
Ja, und man merkt sofort, das hat das bei weitem nicht beschrieben, was tatsächlich passierte. Ich berichte von der Explosion, es war tatsächlich ein zweites Flugzeug in den zweiten Turm geflogen. Das konnte ich aber aus der Perspektive nicht sehen. Ich war in Washington, nicht in New York. Wo übrigens, das vergessen die Leute. In Washington ist eine weitere Maschine in das Zentrum der Militärmacht geflogen.
Pentagon.
Ins Pentagon. Auch dort sind 280 Menschen gestorben und ein ganzer Flügel des Pentagon brannte aus. Und du spürtest in der Nase den Geruch von dem Brand, weil das ist 20 Joggingminuten weg vom Studio. Und wir haben danach wie besessen gearbeitet, über Wochen. Und ich weiß noch, an dem Tag selber bin ich dann irgendwann um die Mittagszeit mal einfach im Studio raus auf die Straße, um zu gucken. Und da das Studio in Washington liegt an einer Haupteinfallausfallstraße in der Altstadt quasi, in Georgetown von Washington. Und da standen die Autos in beide Richtungen. Und ich stand auf dem Bürgersteig, ich war 2 Meter weg von den Gesichtern, diesen blassen Gesichtern von Beamten, die versuchten nach Hause zu kommen, was nicht ging, weil die Kreuzungen alle verstopft waren. Niemand kümmerte sich mehr um Ampeln und alles, weil die Regierung gesagt hatte, wir können euch nicht schützen, verlasst die Ministeriumsgebäude, wenn ihr nicht kriegswichtig seid und bringt euch in Sicherheit. Mhm. Und diese Weltstadt in Panik, das kristallisierte sich für mich in diesem Augenblick, wo die völlige Hilflosigkeit auf der Straße von Washington regierte. Und wir mussten vor allen Dingen richtig und korrekt berichten auf ganz unsicherer Grundlage.
Muss man ein guter Reporter gewesen sein, um ein guter Moderator werden zu können?
Ich sage ja. Also bei mir kommen häufig junge Leute und denen sage ich immer 2 Sachen. Erstens, macht Radio. haltet euch nicht gleich mit Bildern auf. Macht Radio, trefft Menschen, erlebt Geschichten und erzählt davon. Und dann vergesst Radio wieder, wenn er Fernsehtexte macht. Dann
bitte schneiden.
Ja, wenn ich da einhaken darf, Herr Kleber, weil das waren nämlich, als ich diese Ausschnitte aus dem Archiv gehört habe, auch wirklich gehört habe, dachte ich nochmal, also erstens, wie beeindruckend, wie unglaublich sachlich und ruhig Sie in dieser Situation bleiben konnten. Das Zweite war, Sie waren ja wirklich sozusagen auf Radio in gewisser Weise reduziert. Das Beschreiben, das führt mich zu dieser Frage, die uns natürlich hier brennend interessiert. 100 Jahre Radio, wo wir ja auch mit Menschen gesprochen haben, mit Ihnen, mit Günther ja auch, die dann zum Fernsehen gegangen sind. Was kann das Radio, was das Fernsehen nicht kann?
Die Unmittelbarkeit, diese Unkompliziertheit des Reportierens. Wenn du mit einer Fernsehkamera irgendwo reingehst, veränderst du die Umwelt, die du doch eigentlich beschreiben sollst. So. Mit einem kleinen Mikrofon, easy, die Leute vergessen sofort. Du bist mittendrin und du kannst sofort berichten und du musst auch nicht so hungrig sein auf diese Bilder. Denn im Fernsehen ist, wenn du es nicht gefilmt hast, ist es nicht passiert. Also im Radio kann ich immer noch erzählen, bildhaft erzählen, was war. Die Augen meines Gegenübers schildern und dann kommt der O-Ton. Und ich habe meinen Kollegen vom Radio immer gesagt, auch hier im Deutschlandfunk, diesen amerikanischen Spruch, I have seen it on the radio. Das ist der, yeah. Oder? Du musst in der Lage sein, diese Stimme so zu transportieren, dass die Leute das Gefühl haben, da bin ich jetzt dabei. Und das ist das Reizvolle am Radio. Und ich fühle mich immer noch zu 50% wie ein Radioreporter.
Ich wollte gerade sagen, Herr Kleber, dürfen wir Ihnen eine Radiosendung anbieten? Sie haben ja jetzt Zeit.
Hättet ihr eine übrig?
Übrig kann man nicht gerade sagen, aber dieses Internet, da ist noch Platz. Ja. Da kann man ja auch Podcasts reinstellen.
Aber vielleicht klären wir das sozusagen off-air, um nochmal so einen Radiobegriff hier mit reinzubringen. Denn Sie haben uns ja auch was mitgebracht, nämlich einen
Wunsch. Ach ja, das war so, wenn es darum geht, das Leben als Radioreporter, das ist in dieser einen Szene. Ich bin auf die Florida Keys gefahren, um die Ankunft von Flüchtlingen aus Kuba, das war damals ein Riesenthema, zu beobachten. Und die kamen in der Zeit gerade nicht. Und dann habe ich mich da auf Key West umgetrieben, was denn hier sonst so? Und dann sagten die, geh doch mal zu Captain Tony in seine Bar, das ist ein irrer Typ, erzählt viele Geschichten. Und das war ein Gangster, der aus New York auch nach Key West gekommen war, auf eine abenteuerliche Geschichte, hatte sich mit der Mafia überworfen und so. Und der hat dann angefangen, Waffen zu schmuggeln und war ständig betrunken. Dann war er Fischer, dann hat er Waffen geschmuggelt nach Kuba. Alles wahnsinnige Geschichten. Und Captain Tony hat mir diese Geschichten erzählt. Und Jimmy Buffett hat einen Song über Captain Tony gemacht. Und jedes Mal, wenn ich den höre, denke ich an meine 2 Tage mit Captain Tony. Das war Hemingway live. Und es war ganz großartig. Ihr habt die Musik, denke ich, oder?
Haben wir jetzt. Gibt's jetzt.
Können wir alle ein bisschen teilhaben. Schön. Ja.
Mats ab, würde man im Fernsehen sagen, ne?
Down to Captain Tony's to get out of the heat. When I heard a voice call out to me, son, come have a seat. I had to search my memory as I looked into those eyes. My life's changed like the weather, but a legend never dies. He said, I ate the last.
Das ist Jimmy Buffett. Last Mango in Paris. Vielen, vielen Dank für diesen Wunschsong, Klaus Kleber.
Ein Vergnügen. Am dollsten ist die Live-Version, wo der Kerl im Publikum sitzt. Aber die gab es jetzt gerade nicht so schnell.
Nee, wir haben die Studio-Version genommen. Ich hoffe, das war auch in Ordnung.
Die, völlig in Ordnung. Er hat die letzte Mango in Paris gegessen und nahm den letzten Flug aus auf Saigon, was natürlich alles nicht stimmt. Aber seine Storys waren irre.
Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank.